Nu ist er dominant. Olli ist jetzt ein dominanter Hund. Zumindest haben die Besitzer diese Aussage bekommen. Die Frage war, warum ist er dominant? Wie kommt ihr auf die Idee? Naja, der bellt andere Leute an und der bellt fremde Hunde an. Und damit ist er dominant. Aha. Herzlich willkommen zum neuen Undogger-Podcast. Also es geht um die Dominanz beim Hund und natürlich ganz insbesondere bei Olli. Aber es ist wie immer, um auf Olli und seine Besitzer eingehen zu können, muss ich ein bisschen weiter ausholen und mich erstmal mit diesem Thema Dominanz an sich beschäftigen. Der Begriff ist unwahrscheinlich weit verbreitet. Und er wird gebraucht von Menschen, die sich mit Hunden so richtig auskennen. Von Menschen, die schon immer Hunde hatten, aber eben auch von Menschen, die zum ersten Mal einen Hund haben und denen das aber erzählt wird, dass ihr Hund jetzt dominant sei. Es wird im Fernsehen gebraucht, natürlich als Allround-Erklärung für ein Verhalten, was der sogenannte Hundekenner, der da jetzt im Fernsehen auftritt, einfach nicht anders erklären kann. Meistens ist das sehr, sehr menschlich interpretiert und auch leider liegt der Hundekenner oft ziemlich daneben, aber es ist so schön einfach und es passt auch wunderbar immer ins Bild des Menschen. Und es wird natürlich auch dieser Begriff gebraucht von Hundetrainern und dann wird es Menschen gesagt, die Hilfe suchen, die mit dem Verhalten des Hundes nicht so wirklich klarkommen und dann wird diese Aussage gesagt, pass mal schön auf, dass dein Hund nicht dominant wird. Puh, das ist ja eine Warnung und der Hundebesitzer sagt, oh Gott, was ist denn, wenn der dominant wird? Oh mein Gott, was passiert dann? Und dann habe ich ja alles verkehrt gemacht und dann kommen wir ja nie miteinander klar und so weiter. Es wird behauptet von Hundebesitzern zum Beispiel, wenn ein Hund im Spiel zu grob ist oder zu temperamentvoll wird, dann ist der Hund auf einmal ein dominanter Hund und der darf nicht mehr spielen oder das wird irgendwie ständig unterbrochen. Auch da liegen wir als Menschen ein bisschen verkehrt. Und wenn es ja immer so weitergeht mit diesem Begriff, dann nimmt der ungeheuer viel Raum ein im Denken, in der Beurteilung, im Bewerten, im Beobachten von Hunden. Und ich möchte mal so, ja, ist jetzt ein bisschen witzig, aber man kann sagen, dieser Begriff Dominanz dominiert die Interpretation von hundlichem Verhalten. Und wenn das jetzt kein Problem wäre, dann würden wir ja gar nicht darüber sprechen. Aber was ist daran denn so schlimm? Darauf bezieht sich heute diese Folge. Schlimm sind die Konsequenzen für den Hund dabei. Aber auch wirklich schlimm ist auch der Schaden, den die Beziehung nimmt, wenn man im Namen dieser wirklich überholten und auch wirklich oft verkehrt interpretierten Dominanztheorie, in Anführungsstrichen, also es gibt eine Dominanztheorie, die sehr, sehr intensiv untersucht wurde inzwischen, also schon lange, und aber immer noch im Raum steht. Und wenn man eben die immer wieder zur Bewertung, zur Beurteilung oder eben auch Verhandlungen gegenüber den Hunden und der Beziehung zwischen Mensch und Hund heranzitiert, dann werden Hunde eben im Namen dieser Theorie bestraft oder ungerecht behandelt, unlogisch aus Sicht des Hundes behandelt. Und deswegen kümmern wir uns darum mal. Denn was bedeutet der Begriff Dominanz an sich eigentlich? Dominanz ist die Beziehung zwischen zwei Individuen in einer ganz bestimmten Situation zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und dann haben wir in dieser Beziehung einen Dominanten und einen Subdominanten. Also einen, der überlegen ist in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt und einen, der unterlegen ist in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt und mehr nicht. Ich neige ja nicht dazu, irgendwelche Themen oberflächlich zu behandeln. Vielleicht ist das ja auch nicht ganz so gut, aber ich möchte euch, wenn ich euch hier schon was im Podcast erzähle, das auch wirklich genauer ans Herz legen, weil es geht mir um die gute Beziehung zwischen Mensch und Hund. Und wenn dann solche Pauschalaussagen getroffen werden und Hundebesitzer verunsichert werden, dann ist das einfach nicht gut für die Beziehung zwischen Hund und Mensch. Und deswegen gehen wir tiefer in das Thema Dominanz rein. Ich habe natürlich recherchiert, ich habe viele Sachen nochmal nachgelesen und ich möchte euch die zwei unterschiedlichen Formen von Dominanz kurz erklären. Und zwar haben sich da Günter Bloch, Ganzloser und Kitchenham gut mit befasst und daraus werde ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar gibt es die sogenannte formale Dominanz und eben die situative Dominanz. Die formale Dominanz, das ist die Beziehung zwischen Eltern und Kind, zwischen Eltern und Nachwuchs, zwischen Hund und eben dem Nachwuchs zum Beispiel, aber eben auch zwischen Mensch als Eltern in Anführungsstrichen und Hund. Und eben darauf gehen wir jetzt als erstes ein. Die situative Dominanz, also die zweite Form, ist danach dran. Diese formale Dominanz, also zwischen Eltern und Nachwuchs, das ist eine Beziehung, die Vertrauen schafft, ja, die für eine sichere Bindung schafft. Und diese Dominanz wird bestimmt durch Fürsorge, durch den Schutz und die Geborgenheit, die Eltern dem Nachwuchs geben, durch auch Vorhersehbarkeit der Handlungen, die Eltern vornehmen, durch Verlässlichkeit, Sicherheit, Klarheit. Das sind alles so Begriffe, die in die formale Distanz, in die formale Dominanz, in der formalen Dominanz ein Zuhause haben. Diese Form der Dominanz schafft eben Vertrauen und Machtdemonstration ist komplett unnötig, wird nicht gemacht, ja. Die Eltern, die Hundeeltern, die Menscheneltern und auch Hundebesitzer, sie kümmern sich um ihren Nachwuchs, sie führen ihren Nachwuchs durch die Welt, die die Kleinen, egal jetzt ob zwei- oder vierbein, erstmal kennenlernen müssen. Also sie lenken ein Verhalten, sie geben ihrem Nachwuchs Möglichkeiten zu lernen durch Spiel, durch Erkundungen, ja durch Erfahrungen machen. Und die Erfahrungen sind nicht immer rosarot, das wissen wir. Das müssen wir auch Hunden zugestehen. Und natürlich müssen diese Lenker, also die Dominanten in dieser Beziehung, Regeln aufstellen. Und Rituale einführen und natürlich muss auch Abbruchverhalten erlernt werden. Das lernen Hunde untereinander perfekt, wenn es denn zugelassen wird. Und jetzt müssen wir, das ist jetzt so der große Überblick über die formale Dominanz. Aber, kommt wieder mal ein Aber, Menschen und Hunde gehören nun mal komplett unterschiedlichen Spezies an. Also wenn die Hundemutter ihren Nachwuchs erzieht, dann ist das eine Beziehung, die natürlich innerhalb einer Art völlig klar ist. Und die Kleinen lernen das relativ schnell, weil Körpersprache, Ausdrucksverhalten unter Hunden eben voneinander super gelernt werden kann. Jetzt müssen Hunde das aber auch von Menschen lernen, wie die sich denn benehmen, was die für eine Körpersprache haben, was die so für Laute von sich geben. Das ist unwahrscheinlich schwierig und eine Wahnsinnsleistung von Hunden, dass die das können. Und ich erwarte immer wieder aufs Neue, dass Hunde Menschen, also Besitzer von Hunden das auch von Hunden lernen. Was haben die für Beschwichtigungsgesten? Was haben sie für ein Ausdrucksverhalten? Wie zeigen sie Dominanz und Subdominanz? Was ist das überhaupt? Damit müssen wir uns befassen, wenn wir sowas beurteilen wollen. Und es gibt eben leider auch immer noch diese Gedanken, dass es eine klare Hierarchie gibt in Hundegruppen. Also echte Rudel gibt es ja nun mal selten. Das heißt, Rudel sind eben Hunderudel, Wolfsrudel, wo die Tiere miteinander verwandt sind. Und zwischen uns und dem Hund besteht eben ja auch eine gemischte Gruppe. Und ob es da wirklich eine Rangordnung, eine Hierarchie gibt im Sinne von Alpha bis Omega, das ist längst überworfen, dieses Ansinnen, sondern es gibt eben Strukturen, die herrschen eben auch in echten Wolfsrudeln, die eben eher den Familienstrukturen ähneln. Und in Familien sollte und kann es auch nicht ewige Machtdemonstrationen geben, das ist nicht gesund und so sollte es eben nicht sein. Deswegen ist diese formale Dominanz, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, etwas Vertrauensvolles, etwas Natürliches, das Nachwuchs angeleitet wird durch die ältere Generation. Das ist völlig normal. Ich denke, da stimmst du mir bei. Und jetzt kommen wir auf die situative Dominanz. Und das ist das, was meistens gemeint wird, wenn der Hund zum Beispiel gegen den Gartenzaun pinkelt und danach scharrt. Ja, dann ist das jetzt ja ein dominanter Hund, der das auf keinen Fall machen darf. In dieser Situation hat er ein Verhalten gezeigt und das wird als dominant bezeichnet, bewertet und dann eben auch noch gleich gesagt, dass das nicht erlaubt ist oder dass das ja nicht geht. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wir wollen erstmal den Begriff untersuchen. Also, situative Dominanz, es geht um eine bestimmte Sache oder um eine bestimmte Situation. Der Dominante in dieser einen Situation zu diesem Zeitpunkt möchte seine Ressource, vielleicht ein Spielzeug oder ein Knabberteil, behalten. Das drückt er mit einer Dominanzgeste in diesem Moment aus oder eben auch mit mehreren. Er macht seinen Anteil, also das, was er jetzt haben möchte, deutlich. Und zwar zum Beispiel mit Rufverhalten, mit Knurren, mit Schnappen, Kopf über die Ressource halten, mit Fixieren, sich querstellen vor eine Ressource, zum Beispiel Mensch, ja. Und der andere Hund, der ja auch in dieser Situation jetzt ist und dominiert wird, der wägt jetzt ab. Und zwar, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und es geht klugerweise beim Hund immer um Schadensvermeidung. Also der macht eine blitzschnelle Kosten-Nutzen-Rechnung und sagt sich, wenn ich jetzt mich mit diesem Hund, der droht, anlege, dann kann es sein, dass ich einen Schaden davon trage, indem ich eben in einen Kampf verwickelt werde, ich habe Verletzungen und so weiter. Ihr wisst, wie ich das meine. Das ist jetzt nicht, dass der Hund das so kognitiv durchdenkt, wie ich es jetzt formuliert habe. Aber letzten Endes geht es ja auch um seine Ressource und zwar Gesunderhaltung, ja, dass sein Körper weiter gesund bleibt. Und da muss er jetzt abwägen, wenn ich mich in den Kampf begebe, dann ist eben meine Ressource unversehrter Körper wahrscheinlich in Gefahr. Was ist mir wichtiger? Und dann sagt sich der kluge, subdominante Hund, och, ich zeig mal Beschwichtigungsgesten, ich ziehe mich zurück aus dieser Situation und ist eben unterwürfig. Die Beziehung zwischen diesen beiden Hunden ist dadurch nicht geschädigt, in keiner Weise. Im Gegenteil, sie ist stabilisiert. Und das ist so, so wichtig, dass wir das jetzt nicht interpretieren, der eine ist mutig und der andere wäre feige. Beide Hunde sind in einer perfekten Kommunikation unterwegs. Und wenn man das mal in Ruhe betrachtet und diesen Hunden diese Reaktionen auf zum Beispiel Drohverhalten und so weiter wirklich billigt, also ihnen das zugesteht, dass sie das machen können, dann haben wir eine saubere, vertrauensvolle Bindung untereinander. Und wir Menschen meinen oft, das darf ja nicht sein. Der darf jetzt hier nicht seinen Knochen verteidigen oder sein Spielzeug verteidigen, egal vor wem. Ob das vor dem Menschen, vor dem Kind oder vor einem anderen Hund ist, das, sowas wünschen wir immer nicht. Wir machen damit viel kaputt. Und wie man jetzt schon, das wäre jetzt der nächste Schritt, mit Drohverhalten, Ressourcenverteidigung und so weiter umgeht, ist eine ganz andere Frage. Wir sind jetzt hier nochmal beim Kern Dominanz. Und ich möchte eben letzten Endes dahin kommen, dass wir das Thema dominanter Hund wirklich mal ganz ja neutral durchleuchten, dass das eben kein schlimmer Hund ist. Und ich habe Fragen gestellt in meinen Hundegruppen, ich habe Fragen gestellt bei den Hundebesitzern, die eben genau diese Aussage bekommen haben, sie hätten einen dominanten Hund. Was bedeutet für sie das? Und mal sehen, ob du dich wiederfindest. Also, Antworten, jetzt kommen so die Antworten, die ich bekommen habe auf die Frage, was ist ein dominanter Hund, was hältst du von Dominanz und so weiter. Also, ein dominanter Hund ist aggressiv. Wenn ein Hund knurrt, dann ist er dominant. Dominanz wird vererbt. Dominanz ist eine Charaktereigenschaft. Der Hund ist dominant, wenn er als erstes durch die Tür geht. Ein Hund ist dominant, wenn er sein Futter verteidigt, sein Spielzeug verteidigt, seine Welpen, sein Nachwuchs verteidigt. Wenn er in der Leine pöbelt und wenn er nicht auf seine Signale hört, also wenn ich den Hund rufe und er kommt nicht, dann ist er dominant. Wenn er sich nicht anfassen lässt, also wenn er auch da schnappt oder ausweicht. Und dominante Tiere, die fallen immer auf, weil die sind laut und aggressiv. Und die letzte Aussage, die auch die Besitzer von Olli ganz warm ans Herz gelegt bekommen haben, der dominante Hund muss kastriert werden, dann hört das auf. Meine Herren, das hört sich wirklich alles recht negativ an und das ist wie ein Stigma, dass der dominante Hund, der hat jetzt ein negatives Urteil und dieses Schwert, das schwebt jetzt über ihm und natürlich auch über dem Hundebesitzer. Der Hundebesitzer und ganz oft Ersthundbesitzer, die sowas hören, die sind richtig betroffen, die sind desillusioniert, die zweifeln an sich und auch an ihren Qualitäten, eine stabile Beziehung zu ihrem Hund aufzubauen oder überhaupt mit dem Hund fertig zu werden. Und sie werden dann eben leider manchmal auch ungerecht. Sie greifen zu Maßnahmen, die da empfohlen werden, um dem Hund diese Dominanz auszutreiben, um das abzustellen, als wenn es eine Eigenschaft wäre. Und dann nimmt das Drama eben seinen Lauf. Kommen wir zurück zu Olli. Also, Olli ist dominant. Ihr müsst euch das immer vorstellen, dass das in Anführungsstrichen steht, weil es ja eine wirkliche Falschaussage ist, weil er andere Hunde anbellt. Denn anbellen hat ja irgendwas mit Dominanz zu tun. Ist ja eine einfache Erklärung. Okay, wir wissen jetzt, dass das irgendwie nicht stimmen kann. Und zwar ist das bei Olli so, dass er ein wirklich nettes, gutes Sozialverhalten zeigt. Der ist sehr freundlich und ausgeglichen mit anderen Hunden. Der spielt, der zeigt auch Beschwichtigungsgesten gegenüber erwachsenen Hunden. Er selber ist ja noch nicht erwachsen. Also der ist wirklich richtig gut unterwegs in der Kommunikation mit seinen Artgenossen. aber an der Leine hat er Probleme. Und da kommt ja immer der Mensch ins Spiel. So wie der Mensch dabei ist, also der Mensch ist ja derjenige, der den Hund an die Leine nimmt. Jetzt wird es kompliziert für den Hund. Wenn sein Mensch nicht dabei ist, dann kann er sozial verhalten. Und das Problem ist doch dann, beim Menschen zu suchen. Denn nur wenn der mit am Tatort ist, dann haben Hunde Probleme. Also wir sind's mal wieder. Und bei Olli ist es eben so, ich habe mir das schön angeguckt, der Besitzer von Olli, wie gesagt, Ersthundbesitzer, weiß nicht, wie man Hundebegegnung an sich gut gestaltet, dass man die Hundebegegnung so gestaltet, dass sie eben nicht frontal aufeinander zugeführt werden. Und da sind wir die Checkliste Hundebegegnung, die du auch in der Andockerbox findest, durchgegangen. Wir haben alles Mögliche geübt und für den Hund ist es dadurch viel, viel einfacher, Hundebegegnung an der Leine wirklich zu schaffen. Das andere ist, warum bellt Olli? Also das eine ist, ich führe ihn in eine Konfrontation hinein. Und das andere ist, Olli ist frustriert. Weil er durfte, bevor wir uns kennengelernt haben, an der Leine eigentlich zu jedem Hund hin. Er durfte daran rumschnüffeln und es ging auch immer alles gut, alles friedlich. Wie gesagt, wir sind ja in Pankow unterwegs, da sind viele entspannte Hunde und Menschen unterwegs. Und er fing aber allmählich an mit dieser Bellerei. Und das Problem war, er hat ab und zu eine Ansage bekommen von Hunden, die diese Unterschreitung der Individualdistanz nicht erwünscht haben. Die haben gesagt, du Jungspund, schnupperst nicht hier an mir rum, ich möchte meine Ruhe haben, geh weiter. Und haben das eben auf ihre Art gesagt, vielleicht mit Anbellen, mit Knurren, also mit einem deutlichen Drohverhalten. Und der kleine Olli hat sich tierisch erschrocken. Und die Besitzer haben gesagt, das können wir nicht mehr machen, der kann nicht mehr an andere Hunde ran. Und dann fiel dieser kleine Olli natürlich ins Frustrationsverhalten. Wenn er einen anderen Hund gesehen hat und nicht mehr hin durfte, ja, da war er auf Deutsch, also auf kindlich gesagt, bockig. Ich will da aber hin, unbedingt, ich darf da jetzt hin und wenn nicht, was soll ich denn nur tun? Und Hunde können mit Frust sehr schlecht umgehen. Die können das nicht runterschlucken. Manche vielleicht ja, aber viele Hunde, die bellen das einfach raus, dass sie das jetzt doof finden, dass sie nicht zum anderen Hund können. Und diese Frustration steigert sich mit jedem sichtbaren Hund. Also der andere Hund wird der Trigger für dieses Bellen. Mann, da kann ich wieder nicht hin. Und ja, allmählich kippt das Bild im Gehirn des Hundes, wenn ich einen anderen Hund sehe, habe ich immer ein ungutes Gefühl. Also eben zu Anfang war es Frustration und irgendwann wird es auch irgendwie wütend und so weiter. Das steigert sich. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber wir Menschen müssen das merken. Was ist da eigentlich passiert? Warum ist das so? Dafür braucht jemand, der das professionell beobachtet und dann werden Alternativen für den Hund auftrainiert. Und auch da ist Olli jetzt auf einem guten Weg. Was mache ich, wenn ich einen anderen Hund sehe, dass er eine positive Erfahrung bei seinem Besitzer macht und schon läuft das wirklich besser. Das ist das eine. Das andere, warum Olli auf einmal dominant ist, ist, dass er ist ein Bürohund geworden, also er kommt jetzt wirklich oft mit ins Büro, wo hin und wieder Kunden auftauchen. Nicht immer zu oder ist kein reger Verkehr, sondern es kommt jemand, der einen Termin hat, der klingelt, wird reingeholt durch die Mitarbeiterin im Sekretariat und Olli schießt nach vorne, bellt den Fremden an und hat damit eben seine Dominanz gezeigt. Auch das habe ich mir angeschaut. Und es ist ganz eindeutig, dass der Hund Angst vor Fremden hat. Und das sind ja fremde Menschen, die ein sicheres Territorium betreten. Also das Büro des Hundes, also von Olli, ist ein sicherer Ort geworden. Und da kann er sich frei bewegen. Er läuft da so rum, das sind mehrere Räume. Und in diesen einen Raum, in dem er sich auch bewegt, kommt eben der Kunde zu seinem Termin rein. Und wenn der fremde Mensch durch eine Tür in ein sicheres Territorium eines unsicheren Hundes kommt, der dieses ganze Prozedere noch nicht kennt, dann hat der Hund ja keinen Rückzug mehr. Wo soll er hin? Der einzige Fluchtweg ist die Tür, durch die der Fremde reingekommen ist. Da kann er nicht raus. Dann hat er ja nur noch die Möglichkeit, Fight oder Flight. Flight ist, also die Flucht ist ihm verstellt, also geht er nach vorne und verschafft sich Distanz zum Fremden durch dieses Bellen und nach vorne springen. Der Hund beißt nicht, er hat auch nicht die Absicht zu beißen. Er stoppt, also er springt so 2 Meter vor ungefähr und da bleibt er. So, und dann ist er aber eben nicht irgendwie zu beruhigen oder so, weil er weiß, er hat ja noch keine Alternativen durch seine Besitzer irgendwie erfahren. Und er hat inzwischen verknüpft, das Klingeln kündigt diese Situation an. Also wenn es klingelt, dann kommt meistens ein fremder Mensch, der auf mich, also der mir Angst macht. Und das hat überhaupt nichts mit Dominanz zu tun. Gar nicht. Es hat damit zu tun, dass der Hund sich nicht wohlfühlt mit fremden Menschen, vor allem mit Männern, was wir eben sehr viel bei Tierschutzhunden so als Problem haben. Und was ganz interessant war, ich war noch nie im Büro dieses Hundes und bin vorige Woche dorthin gefahren. Und ich kam die Treppen hochgestapft und ich habe geklingelt und ich komme rein und der Hund bellt nicht. Und da haben sie sich alle schwer gewundert. Der Hund hat mich relativ schnell erkannt. Ich habe nicht viel Training mit ihm, aber es war sofort für ihn kein Grund zu bellen. Und da haben wir ja auch wieder den Beweis, es geht hier nicht um Dominanz. Sonst hätte er mich ja auch vertrieben. Ich bin hier der Herr im Haus, ich beherrsche das Büro und deswegen müssen alle gehen. So war eben die Interpretation des Verhaltens. Er hat sich tierisch gefreut, dass mit ihm was gemacht wird, dass er Training hat. Also, er war auch ganz traurig, als ich wieder gegangen bin. Wirklich, man kann das sehen am Hund, dass sie richtig es bedauern, dass diese Zweisamkeit vorbei ist. Das tut mir dann immer ganz schön leid. Aber der Besitzer hat viele Ideen jetzt, was er mit seinem Hund machen kann. Kommen wir zurück. Also, das war Ollis Grund, also seine von außen in ihn rein interpretierte Eigenschaft der Dominanz. Deswegen gibt es diesen Podcast und gab es eben auch die Aufklärung des Besitzers. Und wenn ich jetzt auf diesen Oberbegriff nochmal eingehe, es ist ein ständig missbrauchter Begriff und leider dafür, um Hunde zu maßregeln, um sie in Anführungsstrichen zu erziehen, um ihnen Schmerzen zuzufügen oder sie sogar zu unterwerfen. Und wir müssen immer wieder uns jetzt ins Gewissen rufen und auch in unser Wissen an sich über Hunde. Dominanz charakterisiert die Situation in einer bestimmten Beziehung zwischen zwei Individuen. Hier geht es jetzt erstmal um Hunde, ja? Der Dominantere im Team zwischen den beiden, auch wenn es zwischen Mensch und Hund geht, muss keine Aggression einsetzen. Er kann, aber er muss nicht. Der Dominantere ist selbstsicher, ist klar, ist ruhig, ist wirklich überlegen. Und die Subdominanten, die geben dem Dominanten den Raum. Sie zeigen Beschwichtigungsgesten, die verlangsamen ihr Tempo, die gucken zur Seite, die nehmen den Kopf runter. Die Initiative geht von Subdominanten dem Dominanten gegenüber aus. Also das ist ein höfliches Verhalten, was der Subdominante dem Dominanten gegenüber zeigt, nur weil der Dominante erscheint. Ja, das sind Hunde, die sind souverän, die haben eine sehr starke Ausstrahlung. Die sind freundlich, die sind großzügig, die sind nicht aggressiv und auch nicht feindselig. Der dominante Hund setzt körperliche Signale ein, wenn er es für notwendig hält. Und manchmal reicht wirklich ein ganz sicheres Drohen. Es ist so ein ganz tiefes, dunkles Knurren oder eben andere Gesten. Und wenn es wirklich um körperliche Auseinandersetzung geht, dann unterwirft sich der beteiligte Hund dem Dominanten gegenüber in passiver oder aktiver Demut. Das sind so feste Begriffe im Ausdrucksverhalten von Hunden. Das geht jetzt zu weit, das zu erklären, aber sie zeigen eben Gesten, die den anderen, also den Dominanten in dieser Situation beruhigen, weil diese Demut, die der Subdominante zeigt, eben auch wieder damit zeigt, dass diese Überlegenheit des anderen Tieres akzeptiert wird. Das ist völlig normal unter Hunden. Und also es kann eben auch in Unterwerfung gehen, die vom Subdominanten kommt. Also der Dominante schmeißt den anderen nicht um und pflanzt sich drauf, sondern der Subdominante, der macht diese Unterwerfungsgeste, also sich auf die Seite legen oder auf den Rücken legen, den Bauch zeigen, den Kopf zur Seite drehen. Das macht der, bevor es eskaliert. Also das ist total wichtig zu wissen, weil er Eskalation damit verhindert. Ja, das ist sehr, sehr klug durchdacht. Und dass man nicht denkt, das passiert während eines Kampfes, sondern Unterwerfung passiert vor dem Kampf, damit kein Kampf entsteht. Und der unterlegene Hund kann auch mit defensiver Aggression antworten. Das darf man nicht vergessen. Also der darf auch drohen. Dieses Drohen sieht aber anders aus als sicheres Drohen und kann sich so langsam aus der Situation zurückziehen. Das haben wir auch manchmal gegenüber Menschen. Dass ein Hund, der Angst hat vor Menschen, eben droht, indem er sich wirklich, also er zeigt die Zähne, er knurrt, er hat aber den Kopf eingezogen, der ganze Körper ist ein bisschen tiefer. Es gibt viele Signale, die will ich jetzt hier nicht alle aufzeigen oder aufzählen, weil das schwierig ist. Ja, zu erklären ist, ich finde, man muss sowas sehen. Da gibt es super tolle Videos. Ich habe auch ein Webinar auf dem in der Undocker-Box, da ist über Drohverhalten, wie sieht das eigentlich aus und wie sieht zum Beispiel defensives Drohverhalten aus, was muss ich da tun, auf keinen Fall den Hund weiter bedrohen, das sag ich mal gleich, weil er zeigt ja schon seine Unterlegenheit, das reicht ja. Also, wenn ein subdominanter Hund reagiert auf den Dominanten, dann akzeptiert er die Handlungsfreiheit dieses überlegenen Tieres. Punkt. So, jetzt nochmal für dich als Zuhörer. Wenn dir irgendjemand etwas vom dominanten Hund in Anführungsstrichen erzählt, dann outet der sich. Und zwar, dass er in immer wieder neu vorgekauten, weit verbreiteten Denkmustern unterwegs ist. Und du musst nicht befürchten, dass dein Hund irgendwie die Macht übernehmen will. Du bist ihm als Mensch immer überlegen, immer weit voraus. Ja, du kannst lesen, du kannst schreiben, du kannst forschen. Wir können Autos reparieren, Raumschiffe bauen. Wir können Kuchen backen, stricken und wir können Podcast hören. Ja, wenn es ein hundliches Problem gibt, dann analysiere es erstmal. Setz da nicht gleich einen Stempel drauf. Denn wenn der Dominanzstempel drauf ist, dann ist das aus meiner Sicht eine doch recht bequeme Reaktion von uns Vernunftbegabten. Das ist nicht fair. Also, jetzt kommt gleich noch eine kleine Geschichte. Und zwar erzähle ich diese Geschichte einfach, um das Thema Dominanz abzuschließen und vielleicht noch ein bisschen anschaulich zu machen. Ich hatte einen Hundebesitzer in der Hundeschule von Welpe an mit einem Pyrenäen-Berghund. Also, das war ein kleiner wuscheliger Hund. Der Mann war ein ganz ruhiger, riesengroßer, schöner Mann. Und die beiden waren ein super Team. Die sind herangewachsen, also der kleine Hund und der Mensch sind zusammengewachsen. Er war als Welpe da, als Junghund. Ich glaube, er hat 2 Junghundkurse mitgemacht und dann ist er mit seinem Hund zufrieden gewesen. Und wir haben uns verabschiedet und ich habe den jungen Mann und den Hund nie wieder gesehen. Und eines Tages kommt ein Mann mit einem riesengroßen Pyrenäen-Berghund zur Hundeschule. Dieser Hund ist inzwischen 4 Jahre alt und der Mann kommt da so hoch mit seinem Hund, stellt sich hin und ich weiß nicht mehr, von irgendwo um die Ecke und sehe ihn. Und er ist ganz freundlich und ruft mir zu, hallo Frau Kaspar, ich wollte einfach mal vorbeischauen und sagen, wie gut das mit dem Hund läuft und hat so ein bisschen was gesagt. Und ich sage zu ihm, ach, das freut mich ja und gehe in seine Richtung. Da steht der Hund auf, ganz ruhig und stellt sich quer vor seinen Besitzer und guckt mich an. Und ich sage zu dem jungen Mann, okay, das reicht. Wir können uns ja auf diesen Abstand unterhalten. Und er sagt, ja, das reicht so, finde ich auch. Also er hat voll verstanden, was sein Hund da gemacht hat. Der hat den Raum begrenzt, den ich nicht weiter betreten sollte. Und Herdenschutzhunde sind sehr sensible Tiere, sind ganz, ganz tolle Hunde, die ja oft sehr ruhig reagieren, sehr so undercover, sag ich mal, aber eben sehr deutlich. Und wenn ich jetzt diese Aufforderung des Hundes missachtet hätte, komm nicht näher, hieß das ja, auch wenn du die Trainerin bist, die ich vor 3 Jahren mal irgendwie kennengelernt habe, hätte er deutlicher werden müssen, mit nach vorne springen oder eben ja auch knurren und so weiter. Warum soll ich das tun? Er hat mir in diesem Moment seine Dominanz gezeigt und ich war die Subdominante und ich habe diese Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht. Wozu muss ich mich in so einen Konflikt begeben? Der kennt mich nicht, dieser Hund. Und ich muss jetzt auch nicht direkt zu ihm ran oder zu seinem Menschen. Die beiden sind ein gutes Team, die kommen gut klar. Und dann habe ich mich gefreut und er ist wieder gegangen. Eine andere Situation. Ich habe eine Hundebesitzerin in der Hundeschule gehabt, die hatte eine Labradorhündin. Auch die war von Welpe an bis ins hohe Alter in der Hundeschule. Sie hat ganz viel mit dem Hund trainiert, geübt. Also wirklich, sie hatten eine wunderbare Beziehung miteinander. Und der Hund war, ich schätze mal, sie war so 5 Jahre alt. Da bekomme ich, das war in den Weihnachtsfeiertagen, einen Anruf. Sie hat ihren Hund noch niemals so erlebt und sie war ganz aufgeregt, die Hundebesitzerin. Das habe ich ja noch nie erlebt und ich habe Angst vor ihr und das geht doch nicht und überhaupt. Und das war Tumult. Und zwar ging es darum, die Hündin hat einen riesen Knochen bekommen. So einen riesen Knochen, den hat sie noch nie im Leben gehabt. Ich weiß nicht, ob sie den zu Weihnachten gekriegt hat. Jedenfalls ist sie mit diesem Knochen in den Garten marschiert. Und jetzt sollte sie reinkommen und sie hat so massiv gedroht, dass die Hundebesitzerin, die wirklich tough ist, gesagt hat, das kann ich nicht machen, da gehe ich nicht ran, ich rufe mal die Berette an. So, und dann bin ich dorthin gefahren und wir haben die Sache geklärt. Natürlich durch Ablenken. Wir haben dem Hund eine andere Möglichkeit gegeben, woran sie knabbern kann, was denn auch schnell verschwunden war. Ich sag mal, wir haben sie ein wenig ausgetrickst, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, dieser Knochen gehört mir und ich hätte sie bedroht mit allen möglichen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, dann hätte ich unsere wunderbare Beziehung in Frage gestellt. Und warum? Sie hat diesen Knochen geschenkt bekommen. Der gehörte ihr und sie hat den bewacht auf Teufel komm raus. Auch das kann der Labrador. Dieser Labrador hat übrigens auch sehr gut am Zaun und überhaupt auf dem Gehöft aufgepasst. Dass man da nicht denkt, der Labi ist nur so ein Sonnenscheinhund. Der hat auch sehr gute Qualitäten in anderen Beziehungen. Und das war auch ein ganz deutliches Zeichen. Sie hat jetzt hier die Dominanz über diese Ressource in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt. Ja, sie hat jeden Dummy abgegeben, jeden Ball, jeden Stock, normale Knabbereien, das war alles keine Frage. Aber in dieser Situation hat es mal aufgehört mit dem Sonnenscheinhund, sagen wir es mal so. Und auch da sind wir wieder in dieser Dominanzsituation, die situativ ist und die normal ist. Ja, wir Menschen haben ständig solche Beziehungen. Zum Abschluss nochmal, also sieh den Begriff Dominanz wirklich nur als einen Begriff an, der den Charakter einer Beziehung beschreibt, nicht den Charakter eines Hundes. Das ist fachlich falsch. Es gibt die formale Dominanz, die herrscht zwischen Eltern und Kind, zwischen Chef und Angestellten, zwischen Mensch und Hund. Sollte es zumindest sein. Und es gibt die situative Dominanz, die ist in einer momentanen Situation und da gibt es unwahrscheinlich vielfältige Möglichkeiten. Das war's für heute. Wenn du da noch Fragen hast oder Beispiele hast, die wir auseinanderklamüsern, dann melde dich gerne. Jetzt wünsche ich euch alles Gute und denk dran, du bist jetzt wieder ein bisschen schlauer. Lass dir nichts erzählen. Bis bald. Viele, viele liebe, hundefreundliche Grüße.